Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen Suchtkranker im Umgang mit den Süchtigen und Vermeidung von Rückfällen. Du bist nicht alleine, lass dir helfen. Auf ein Wort. Suizid auf Raten. Wenn ich mit Menschen spreche, die selbst eine Suchtvergangenheit haben, spüre ich oft dieselbe Mischung aus Schmerz, Scham und Hoffnung, die auch mich einmal begleitet hat. Und genau diese Gefühle klingen in der Geschichte von Richard Metzer an. Über 20 Jahre lang hat er exzessiv getrunken, bis Körper und Seele nicht mehr konnten. Nach einer Therapie schien alles gut. 6 Jahre Trockenheit, ein neues Leben, Zuversicht. Doch dann kam der Rückfall. Kein Halt in einer Selbsthilfegruppe, der Glaube, es allein zu schaffen und ein schwerer Schicksalsschlag, der ihn in die dunkelsten Tiefen zog. Richard nannte es Suizid auf Raten. Aber er hat den Weg zurückgefunden, zur Einsicht, zur Veränderung. Und heute hilft er anderen, ihren eigenen Weg aus der Abhängigkeit zu finden, im Kreuzbund Velbert. Über seine Lebensgeschichte, seine Gedanken und darüber, wie man selbst nach einem Sturz wieder aufstehen kann, spreche ich in dieser Folge mit Richard Metze. Hallo Richard, ich danke dir wirklich, dass du uns an deiner Geschichte und deinen Erlebnissen teilhaben lässt.
Ja, hallo Burkhard, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Wir werden ja nicht den ganzen Lebenslauf abarbeiten können, aber kannst du mal in kurzen Worten die Zeit schildern bis zu deiner ersten Entgiftung?
Ja, ich bin 1967 als 5. Kind aufgewachsen. Ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit, muss ich sagen. Meine Mutter war zwar stark depressiv, hat sich aber sehr bemüht, das irgendwie nicht zu zeigen, aber es kam trotzdem immer wieder durch. Und mein Vater war eigentlich derjenige, der zu Hause die Fäden zusammengehalten hat, ne? Ja, und dann bin ich 1985 von der Realschule abgegangen oder hatte den Abschluss gemacht und habe dann eine Lehre als Gas- und Wasserinstallateur gemacht. Und da sage ich immer, da habe ich das Saufen gelernt. Das war 85. Damals war das Erste, was auf dem LKW kam, war eine Kiste Bier für den Gesellen. Und das Erste, was der Geselle auf der Baustelle zu sich nahm, war 1 bis 2 Flaschen Bier, damit der Entzug bei ihm nicht durchkam und damit er funktionieren konnte. Und dieses doch schon exzessive Trinken zog sich dann durch die 90er durch, bis ich dann 2004 meine erste Entgiftung gemacht habe.
Du sagtest gerade 2004 die erste Entgiftung. Das ist ja nun schon ein Weilchen her. Aber kannst du dich noch daran erinnern, was dich damals dazu gebracht hat? Hattest du ein Schlüsselerlebnis oder was ist vorgefallen?
Ja, ich war damals körperlich und seelisch total am Ende. Ich hatte schwerste Depressionen. Ich war nicht mehr arbeitsfähig. Ich war morgens dermaßen verkatert. Ich hatte zittrige Beine, ich zitterte eigentlich am ganzen Körper und hatte eine Krankmeldung nach der anderen und bin dann halt in die Klinik, weil ich auch irgendwo den Wunsch hatte, von diesem ganzen Mist wegzukommen. Und in der Klinik stellte sich dann erstmalig die Diagnose Depression auf. Und der behandelnde Arzt sagte zu mir, dass mein Leberwert so katastrophal hoch wäre. Man müsste jetzt erstmal die nächsten 2 Wochen abwarten, wie sich meine Leberwerte entwickeln. Und es würde eventuell sogar die Diagnose Leberzirrhose im Raum stehen. Und da habe ich natürlich richtig mit der Angst zu tun gekriegt und habe gesagt, da muss jetzt was passieren. Denn das hat mir richtig die Augen geöffnet.
Auf das Thema der Depression kommen wir sicher im Laufe des Gesprächs nochmal zurück. Aber würdest du sagen, dass Angst dich auf den Weg gebracht hat? Angst nicht zu überleben? Hattest du Angst vor dem Tod?
Ja, im ersten Moment hat die Angst mich wachgerüttelt. Aber nachdem dann klar war, dass es keine Leberzirrhose ist, hatte ich dennoch diese Schwermut gehabt, also diese Depression, wo ich gesagt habe, wenn mir jetzt ein Arzt sagt, tut mir leid, Herr Metze, Sie haben noch 3 Monate zu leben, hätte ich zu ihm gesagt, hurra, endlich hat das ganze Leid ein Ende.
Du hast dann 6 Jahre abstinent gelebt, wie du selbst gesagt hast, hast keine Selbsthilfegruppen oder andere Unterstützung gesucht und dein Leben gelebt und ein bisschen aufgepasst. Und dann ist es aber zu einem Rückfall gekommen. Wie würdest du die Situation dann beschreiben?
Das waren die ersten 6 Jahre meiner Abstinenz. Später, ab 2014, kamen ja nochmal 6 Jahre dazu. Mein Leben verlief gut. Ich habe meine Umschulung zum Altenpfleger erfolgreich absolviert und ich dachte, ich brauche keine weitere Unterstützung. Ich habe mein Leben im Griff. Wurde ich sogar Wohnbereichsleitung und die Verantwortung wuchs mir aber über den Kopf. Und die Erlaubnis erteilenden Gedanken, so wie ich sie immer nenne, verführten mich zur Flasche Wein. Und das Chaos nahm wieder seinen Lauf. Innerhalb kürzester Zeit war ich wieder am Boden, mit all den Krankmeldungen und den schweren Depressionen. Ich habe mich innerlich gegen Hilfe gesträubt, warum auch immer.
So wie ich das jetzt verstanden habe, folgten dann wieder Entgiftung, Langzeit, aber letztlich dann auch nochmal ein Rückfall. Fass doch mal die Zeit bis 2022 zusammen, also die Zeit bis zu deinem, wie du sagst, bewussten Rückfall.
Ja, ich war dann 3 Jahre wieder total rückfällig. Ja, ich habe nichts mehr auf die Kette gekriegt. Ich habe dann meinen Job als Wohnbereichsleitung gekündigt und habe dann 2014 nochmal eine Entgiftung gemacht und bin dann auch direkt anschließend in Reha. Mein Leben verlief danach eigentlich sehr gut. Ich war zufrieden. Ich hatte mittlerweile einen Job bei einem ambulanten Pflegedienst angenommen. Wir hatten ein tolles Team. Die Arbeit machte Spaß. Es lief alles. Und dann kam 2021, dass meine Schwester an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist und innerhalb von 5 Monaten verstorben war. Sie war so mein Seelenmensch, sage ich immer. Und ich habe sehr getrauert um sie. So wie ich noch nie um einen Menschen getrauert habe. Und da war mir dann irgendwie alles egal. Da habe ich dann bewusst gesagt, so jetzt holst du dir Wein und dann betrinkst du dich bis zum geht nicht mehr. Mit dem Hintergrundwissen, dass ich ganz schnell wieder da ende, wo ich aufgehört hatte. Und genauso war das dann auch. Ne? Ich bekam wieder starke Depressionen und es hatte allgemein verheerende Folgen für Körper und Geist.
Der Verlauf, so wie du ihn jetzt über diese Jahre geschildert hast, ist schon dramatisch. Du hast den Tod deiner Schwester, was mir ehrlich gesagt wirklich leid tut, genutzt, um einen Suizid auf Raten zu vollziehen. Aber das ging genauso dramatisch. Lass uns mal den Weg bis zu der Zeit zur Erkenntnis beschreiben. Wie ist dir klar geworden, dass es so eben nicht weitergehen kann?
Ja, die Situation hat sich dramatisch zugespitzt. Ich hatte 5 Monate keinen Strom in der Wohnung. Meine ganze Wohnung war eigentlich nur noch ein einziger Flaschenhaufen. Da war nur noch ein schmaler Weg in die Küche und ein schmaler Weg ins Badezimmer. Ich konnte aber selber gar nicht mehr richtig auf den Beinen stehen, weil mein ganzer Körper so am Zittern war. Da bin ich auf allen Vieren ins Badezimmer zur Toilette gerobbt und ja, dazu kam dann auch noch ein völliger Kontaktabbruch zur Familie und Freunden. Ich bin nicht mehr ans Telefon gegangen und und. Also es war dramatisch. Und dann kam doch noch mal so die Einsicht, doch noch was zu verändern. Ich habe dann meinen Bruder Stefan kontaktiert, der sich auch Gott sei Dank bereit erklärt hat, mir nochmal zu helfen. Dazu an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Stefan. Es folgte dann 6 Wochen Psychiatrie. Da habe ich dann gleichzeitig auch entgiften können und bin dann nochmal für 8 Wochen nach Tönesstein in Therapie gegangen, wo ich dann auch meine Trauer verarbeiten konnte.
Wenn man dir so zuhört, die Schilderungen verursachen schon eine Gänsehaut. Aber wenn wir ehrlich sind, so ist der Verlauf doch relativ normal für einen Suchtkranken. Und es gibt ja sogar noch deutlich schlimmere Verläufe. Ich würde aber diesen Teil gerne abschließen und auf die Zeit nach der Psychiatrie zu sprechen kommen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du dann auch den Weg in die Selbsthilfe genommen.
Ja, ich bin dann nach der Psychiatrie fast nahtlos nach Tönesstein gekommen. Dort ging es mir körperlich relativ schnell wieder sehr gut. Was aber noch Behandlungsbedarf hatte, war die Psyche. Und die hat auch heute noch Behandlungsbedarf. Ich gehe einmal im Monat zu meinem Psychiater. Und ich merke, die Depression, ja, die ist noch da, aber nicht mehr in dieser starken, ausgeprägten Form. Und wie das halt so immer bei Depressionen ist, das ist immer so ein Auf und Ab. Aber ich bin jetzt so stabil, dass zum Beispiel letztes Jahr auch mein Bruder plötzlich am Herzinfarkt verstorben ist und ich das absolut stabil auch die Trauerarbeit angehen konnte und ich in keinster Weise irgendwelche Rückfallgedanken hatte. Wichtig war in dem Moment natürlich meine Gruppe. Ich bin dann abends an dem Tag, wo ich die Nachricht bekommen habe, auch in die Gruppe gegangen. Das war für mich kein Grund, da jetzt die Gruppe abzusagen, sondern ganz im Gegenteil. Aber wie bin ich zum Kreuzbund gekommen? Ich war in Tönesstein bei einer Gruppenvorstellung und da hat mir der Kreuzbund am meisten zugesagt. Und ich habe mich dann, nachdem ich wieder zu Hause war, hier bei mir umgeguckt und habe dann in Velbert die Gruppe entdeckt und habe ich mich sofort wohlgefühlt. Und bin dann auch immer regelmäßig in die Gruppe gegangen, bin dann in den Kreuzbund eingetreten und bin da so hineingewachsen, habe Seminare besucht und habe viel von anderen Weggefährten gelernt.
Wie wichtig ist dir persönlich die Selbsthilfe?
Also die Selbsthilfe ist mir sehr wichtig geworden, sehr, sehr wichtig. Sie trägt einen ganz enormen Teil zu meiner Stabilität der Abstinenz bei.
Zum Abschluss würde mich noch interessieren, hast du einen Rat für Menschen, die ein Suchtproblem haben, sich aber nicht trauen, sich zu öffnen oder überhaupt darüber zu reden?
Also grundsätzlich ist das so, dass jeder so viel erzählt, wie er von sich erzählen möchte. Es wird keiner gezwungen, irgendwas von sich zu erzählen oder gar sich da total zu outen oder sonst irgendwie was. Das bleibt alles bei der Person selber. Ne? Da wird keiner unter Druck gesetzt. Und was auch wichtig ist, alles, was in der Gruppe erzählt wird, das bleibt auch in der Gruppe. Und manchmal hilft es einem mehr, einfach erstmal zuzuhören.
Lieber Richard, auch an dieser Geschichte und an deinen Schilderungen sieht man wieder mal, wie vielfältig und teilweise ergreifend das Thema Sucht ist. Danke dir herzlich, dass du uns das alles erzählt hast. Und dir und deinen Gruppen alles Gute und vor allen Dingen bleib gesund.
Ja, ich danke dir, lieber Burkhard, und ich danke auch den Zuhörern. Und wir dürfen nicht müde werden, das Thema Suchterkrankung an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist so enorm wichtig, weil Suchterkrankungen werden doch immer noch so etwas stigmatisiert. Und das darf eigentlich nicht sein. Ne? Jo. Und auch an die Angehörigen, denen möchte ich auch Mut machen, sich beim Kreuzbund mal umzuschauen. Dort bekommen sie auch einen Platz und Raum für ihre Sorgen, denn die sind ja mit betroffen und fallen eigentlich in dem ganzen Hilfesystem oftmals hinten durch. Ne? Und da findet man beim Kreuzbund auch die nötige Hilfe. Ja. Nochmal vielen Dank, Burkhard, und bleibt alle gesund.
Das war's für heute. Mehr Infos über mich und alle bisherigen Podcasts findet ihr auf meiner Webseite www.burkhard-tung.de. Und natürlich sind alle Podcasts kostenlos.
Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NRVision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.